Heute im Podcast Sina Schanz, Market Specialist für Deutschland bei WhatsApp.
Dadurch, dass ich in New York studiert habe, eben East Coast, viele Freunde noch in New York und die haben mich mal in Karlsruhe besucht und da haben sehr viele Baustellen und wir sind da so gefahren und irgendwann habe ich gesagt, ach, es tut mir übrigens voll leid, wir haben hier ist schon wieder eine Baustelle und die haben mich dann so richtig komisch angeguckt, was jetzt mit mir eigentlich falsch ist, ist doch toll, eure Stadt kümmert sich darum, dass sie besser wird und dann war ich echt so kurz vor den Kopf gestoßen, ja stimmt eigentlich.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Sina passt vielleicht nicht in die Reihe der Founder und Multimillionen-Exits, von denen im Podcast hier schon so viel erzählt haben, aber ihre Story ist trotzdem mindestens genauso spannend und auch genau diese Vielfalt will ich im Format hier abbilden. Nach ihrem Studium in Mannheim und einigen Jahren bei meinem deutschen Lieblingsgeschäft übrigens, DM, hat sie da einfach gekündigt und ist ohne Job oder Wohnung nach San Francisco gezogen. Und erst gab es Kellnerjobs und kleine Startup-Geschichten für ein Jahr und dann kam die perfekte Opportunity bei WhatsApp um die Ecke, wo sie seitdem für den deutschen Markt verantwortlich ist. Und Sina ist echt eine absolute Selfmade-Person. Sie ist die erste Person in ihrer Familie mit einem Studium. Ist dann eben, wie gesagt, einfach ausgewandert in die USA, ist hier von ganz vorne angefangen und hat ja dann ihren Weg bis zu WhatsApp gefunden. Und im Podcast besprechen wir einmal diesen ganzen Weg, die ganze Reise, lernen aber außerdem super viel über das, was man alles mit WhatsApp noch machen kann, als einfach seinen Freunden Nachrichten zu schicken. Nämlich vor allem, was kleine und mittelgroße Unternehmen mit WhatsApp anstellen können. Also eine Folge, wo ich persönlich super viel gelernt habe, aber genug der vielen Worte, ab geht's direkt in den Podcast. Hi Sina, grüß dich.
Hi.
Schön, dass du dabei bist. Warst du schon wählen heute?
Ich habe schon per Briefwahl gewählt, tatsächlich.
Sehr gut. Ja, du bist ja eine der praktisch privilegierten Personen bei mir im Podcast, die von Geburt aus direkt mit amerikanischer Staatsbürgerschaft ausgestattet sind. Bist du hier auch geboren eigentlich oder wo kommst du ursprünglich
her? Ich bin in Virginia geboren, also in der USA. Meine Eltern haben in der USA gelebt, weil mein Dad hier eine Zeit lang gearbeitet hat. Aber ich bin in Deutschland aufgewachsen. Also ich würde mich so vom Hintergrund sehr deutsch bezeichnen. Also wirklich, dass diese Staatsbürgerschaft ist durch die Geburt.
Okay, ja, so okay. Und wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Karlsruhe aufgewachsen.
Okay, und dann bist du ja nach der Schule nach Mannheim und hast erstmal ganz normal studiert. Ich habe gesehen auf deinem LinkedIn-Profil, was ganz so bodenständig sozusagen, also es klingt jetzt so aus Valley-Sicht so ein bisschen bodenständig, aber du warst erstmal beim SWR und beim Radio, das heißt also das ganze rund um Audio ist dir auf jeden Fall schon mal sehr bewusst.
Ja, ich habe ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert und das gibt einem natürlich nochmal so einen wissenschaftlichen Prozess an Medien und kommunikative Prozesse heranzugehen. Und habe während dem Studium sehr viel im Campusradio gemacht. Ich habe mich da sehr für den Journalismus interessiert, habe schon in der Schulzeit immer gern geschrieben, habe auch bei unserer lokalen Zeitung in Karlsruhe einige Artikel veröffentlicht. Und ja, dieser Studiengang Medien-Kommunikationswissenschaft lässt einen eigentlich in viele Spektren eintreten oder einblicken, also Journalismus, Film, Fernsehen, Marketing, eigentlich jede Kommunikationsabteilung einer Firma und habe mich da am Anfang sehr in die Journalismusrichtung orientiert.
Okay, und wie kam dann der Switch? Du bist ja dann so ins digitale Marketing aber gegangen, ne? Wie kam dann der Wechsel?
Genau, also ich habe wirklich, wie gesagt, sehr viel Radio gemacht während der Uni-Zeit und dadurch, dass man aber eben auch Einblicke in so viele verschiedene Dinge bekommt während dem Studium. Ich habe ein Auslandssemester in New York gemacht und habe dadurch dann mein Studium sozusagen nochmal ein halbes Jahr nach hinten verschoben und hatte ein halbes Jahr Zeit zwischen Masterstudium, den ich angepeilt hatte, meinem Studium und habe dann ein Praktikum bei DM angefangen im Marketing, weil ich einfach diese Kommunikationsseite nochmal sehen wollte, Unternehmenskommunikation. Und ja, bin dann dadurch tatsächlich im Marketing gelandet auch.
Und ja, DM, da sprichst du ein spannendes Thema an, also gerade so aus Deutschland-USA-Vergleich. Wenn ich zurück nach Deutschland fliege, ist eine der ersten Sachen, die ich mache, ist zum lokalen DM-Markt zu fahren und einfach durch die Gänge zu gehen. Also vielleicht habe ich da auch eine besondere Präferenz für, aber ich bin ein Riesenfan von dieser ganzen Produkterlebniswelt und ich wundere mich jedes Mal, wenn ich hier in San Francisco in Walgreens gehe oder in CVS oder wie die Dinge heißen, dass es einfach überhaupt überhaupt nicht mal ansatzweise das gleiche Erlebnis ist. Ne? Also wenn du in DM gehst, da gibt es ja sogar eine Baby-Wickelecke. Ich erinnere das mal, als wir am Anfang mit unserem kleinen Sohnemann das erste Mal da waren, wenn man irgendwo unterwegs war, immer direkt in DM. Die haben so viel gemacht vom Erlebnis. Da fragt man sich immer, wieso ist das in den USA so weit hinterher? Also war das so schon relativ früh eigentlich klar, dass DM da so investiert hat? Ich weiß gar nicht, wie die anderen Drogeriemärkte da mittlerweile sind, aber für mich war das immer so ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich gesagt habe, deswegen gehe ich zu DM einfach, weil, weiß ich auch nicht, die Gänge, wie das gemacht ist, wie die Produkte organisiert sind.
Man fühlt sich so wohl gleich.
Ja, man fühlt sich so richtig wohl, ja.
Ich muss auch sagen, DM steht immer auf der Liste, wenn ich in Deutschland bin, ganz oben. Also klar, Freunde, Familie, dann erstmal eine Brezel, aber dann kommt ziemlich weit auch schon, also ziemlich nah DM. Und klar, also ich war, bevor ich da gearbeitet habe, war ich großer Fan, währenddessen sowieso und klar jetzt immer noch. Und wie du schon sagst, das Sortiment ist einfach so innovativ und ich habe auch in meiner Zeit im Marketing sehr eng mit Sortimentsmanagern, Produktmanagern zusammengearbeitet und man ist einfach immer auf dem neuesten Stand, man orientiert sich immer, was wollen die Kunden, man hat breite Gänge und man möchte halt dieses Einkaufserlebnis auch zum Vorteil machen und als Erlebnis einfach, wie der Name schon sagt. Und ich habe mich auch gefragt, wieso das hier einfach so anders ist. Also, wie du schon sagst, ist einfach, ich kann mir vorstellen, also in Deutschland ist es ja sehr streng geregelt, was ist als Apotheke, was ist als Drogeriemarkt zu verstehen. Und hier ist in einem Walgreens oder einem CVS ja auch immer gleichzeitig ein Drugstore. Also man kann seine Medikamente abholen. Klar, vielleicht ist es so, ich hole jetzt meine Medikamente und nehme vielleicht noch eine Seife mit und will schnell wieder raus. Da war nie der Bedarf da. Aber generell finde ich es schon interessant, weil dieses Land hat ja so viele Innovationen und Technologien und dann bei manchen Dingen denkt man sich, versteht man es einfach nicht. Und ich so, hä? Und wieso ist das jetzt genauso anders oder schlechter?
Hat da DM, ich meine, gut, ist jetzt auch schon lange her, dass du da gearbeitet hast, ne? Aber waren da auch mal so Gedanken, zum Beispiel in so einen Markt zu gehen wie die USA? Weil ich denke mir immer so, wenn jetzt hier ein DM aufmachen würde, in New Valley oder in Mission oder sonst wo, dann würde halt niemand mehr zu Walgreens oder CVS gehen. Also es ist für mich echt so ein Produkt, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Produkt auch richtig ist, aber das fehlt hier richtig.
Es gab, soweit ich weiß, keine Pläne in den USA, aber DM ist ja auch in Europa groß, in anderen Ländern und ich denke es mir sehr oft, also ich würde es mir sehr wünschen zumindest, aber bekannt ist mir leider nichts.
Ja, ist echt spannend, ne? Weil du gerade auch schon sagtest, es gibt andere Innovationen und Amazon Go und diese ganzen Stores, die es alle gibt, diese ganzen neuen Konzepte. Und da hakt es dann. Dann hast du da ein paar Jahre gearbeitet bei DM, aber dann kam für dich die Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal in die USA. Und ich finde deine Story so besonders spannend, weil du warst ein bisschen privilegiert, wie gesagt, dass du eben schon die Staatsbürgerschaft hattest. Das heißt, du musstest jetzt nicht ein Visum oder so dir organisieren, aber trotzdem einfach hierher zu. Du hast ja selber einfach gesagt, ich ziehe jetzt nach San Francisco, oder wie war die Story genau?
Ja, es ist schon verrückt, wenn man so zurückblickt. Ich war, wie gesagt, nach dem Abi direkt gestudiert und dann direkt bei DM eingestiegen. Ich habe über ein Praktikum eigentlich nach ein paar Wochen direkt die Festanstellung bekommen und war da auch sehr happy drüber. Und gerade im Marketing ist ja Berufserfahrung immer wichtiger, meiner Meinung nach, als jetzt ein Masterstudiengang. Ja. Und habe mich doch super wohl gefühlt innerhalb der M auch nochmal von, ich war erst in der lokalen Kommunikation, das ist alles Filiale individuelle. Dann habe ich auch digitales Marketing gemacht, die Glückskind-App mitgeholfen weiterzuentwickeln, eins der Eltern-Kind-Begleiter. Und habe halt intern sehr viel gesehen, mit allen möglichen Kommunikationsabteilungen zusammengearbeitet, Sortiment. Und für mich war dann irgendwann nochmal so, DM war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Die Kollegen sind unglaublich. Bin immer noch eng mit sehr vielen befreundet. Aber für mich war halt dieser eine Punkt. Ich habe diese Staatsbürgerschaft. Ich wollte eigentlich immer noch mal was Internationales machen in meiner Berufserfahrung. Und das konnte mir DM halt leider nicht geben. Und dann habe ich irgendwann halt gesagt, okay, jetzt oder nie. Und habe dann sozusagen, ich hatte keine Festanstellung in San Francisco. Ich habe durch mein Studium in New York viele Leute gekannt und habe auch Freunde hier, mit denen ich den Kontakt eng gehalten habe. Und habe dann aber tatsächlich einfach gekündigt und bin hierher gezogen und habe auch erstmal gekellnert, um die Miete zu bezahlen. Ein paar Monate.
Okay. Und wie bist du denn hier rangegangen? Also ich einfach ganz normal beworben, LinkedIn-Profil und dann auf geht's?
Es war schon ein langer Prozess, so ein bestimmten Jahr, über den ich drüber nachgedacht habe, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Und auch mal manchmal so halbherzig eine Bewerbung geschickt und dann halt gesagt, nee, ich muss jetzt so einen Schlussstrich ziehen, damit ich wo neu anfangen kann. Bin dann zu Freunden erstmal gezogen, die waren gleich so, ja, komm her, wir haben ein Zimmer. Und habe mich dann über LinkedIn tatsächlich hier ein bisschen rumgeschaut und habe dann auch erstmal auch wieder Marketing angefangen bei einem kleinen Startup. Habe da ein halbes Jahr Newsletter-Marketing gemacht. Und dann hat sich aber die Chance bei WhatsApp ergeben, dass ich da als German Market Specialist anfangen konnte. Was natürlich super ist, weil es war so, das vereint meinen deutschen Background mit der USA. Also die Stelle war hier ausgeschrieben, aber sie wollten jemanden, der in Deutschland aufgewachsen ist und WhatsApp da genutzt hat.
Ja. Und dann hast du auch da dich einfach wieder beworben oder hatten die dich gefunden oder wie kam das?
Nee, da habe ich mich tatsächlich einfach drauf beworben. Also okay, die Stelle habe ich zufällig entdeckt und fand ich sehr spannend, wollte mehr hören und war dann direkt mit einem Recruiter in Verbindung.
Man glaubt das ja immer kaum, aber die Amis hier vor Ort haben ja alle kein WhatsApp, ne? Also das ist ja wirklich wahrscheinlich auch historisch gewachsen, dass einfach SMS irgendwie schon immer mit im Vertrag drin war, dass also der Bedarf nicht da war. Aber das ist ja ein Riesenunternehmen, aber es ist überall groß, außer in den USA. Mhm. Wie wichtig ist der deutsche Markt für WhatsApp?
Ja, also der deutsche Markt ist ein sehr wichtiger Markt für WhatsApp. Wie du schon sagst, ist in den USA ist jetzt nicht einer der Hauptmärkte. Mhm. Wir haben halt verschiedene Market Specialists für diese wichtigen Märkte, wo halt Deutschland auch dazu zählt. Deswegen gibt's ja auch meine Stelle. Mhm. Und WhatsApp ist, also ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen, aber du weißt ja selbst, WhatsApp ist eins der wichtigsten Kommunikationsmittel in Deutschland. Ich glaube, ich schreibe oder telefoniere mit meinen Freunden nur über WhatsApp, die in Deutschland sind, habe immer noch engen Kontakt. Und es gibt auch einige Partnerschaften schon, was jetzt die Business-Seite betrifft, mit Vodafone Deutschland oder Otto. Und da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Also Deutschland ist sehr wichtig für uns.
Okay. Und was genau heißt Market Specialist? Also bist du so der Marketingleiter für den Markt oder was genau machst du alles?
Also ich bin nicht in der Marketingabteilung angesiedelt. Nee, es ist sozusagen, ich erkläre es manchmal so gern als Advokat für die deutschen User, weil wir sozusagen alle Insights sammeln für das restliche Unternehmen. Also, und die bekommen wir durch verschiedene Signale. Sind es User-Tickets oder Social Media? Was wird in der deutschen Presse berichtet? Also ich mache auch viel Medienbeobachtung, wo mir mein Hintergrund natürlich wieder zugutekommt. Und alles, was halt so die Deutschen bewegt, was WhatsApp betrifft, gebe ich weiter an verschiedene Teams. Und es ist viel Project Management auch. Also wir hatten jetzt ein sehr cooles Projekt mit dem Marketing-Team, da habe ich sehr eng mit denen zusammengearbeitet, haben wir User-Stories von Deutschen, die Business-App benutzen, die WhatsApp-Business-App. Und ja, die haben wir jetzt auf unserer Website, da war ich in engem Austausch, wie nutzen die App, was ist wichtig, was fehlt vielleicht noch und so weiter. Das war toll.
Okay. Und wo ist das aufgehangen? Ist das in der Produktorganisation aufgehangen bei Facebook oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist in den, du meinst jetzt meine Stelle?
Ja, genau. Weil wenn man so nicht direkt die Verantwortung hat, also ich war ja, bevor ich das mache, was ich jetzt mache bei LinkedIn, war ich ja auch für Deutschland verantwortlich und hatte wahrscheinlich eine ähnliche Rolle und war halt innerhalb vom Produkt angeordnet, hatte mein eigenes Engineering-Team. Man hatte halt die Responsibility bekommen, aber nicht unbedingt die Authority. Und so gab es halt für mich persönlich einfach häufig Schwierigkeiten, das durchzusetzen, was ich eigentlich wollte. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, wie das vielleicht bei Facebook aufgebaut ist.
Also es gibt verschiedene Abteilungen. Es gibt die Customer Operations Abteilung, wo auch Market Specialists drunter fallen. Und es kommt tatsächlich immer drauf an, wie der Request ist. Also wir manchmal gibt's ein neues Feature und dann sind manche Länder halt viel wichtiger als andere, wie da das Feedback jetzt ist, weil die einen haben halt weniger zu was Bestimmtem zu sagen als jetzt andere. Aber man hat schon tatsächlich sehr, sehr viel mit allen möglichen XFN-Partners zu tun in dem Unternehmen. Also ich arbeite eng mit dem Marketing-Team halt an manchen Projekten zusammen oder mit dem Product-Team, viel mit auch unseren Engineers manchmal einfach direkt auch, wenn es da irgendwas gibt.
Ja, aber hast du dann, also ich frage mich halt immer, wie ist man erfolgreich, wenn man nicht die Authority hat, ne? Also wenn die nicht an dich reporten, dann ist ja immer so durch nett sein und irgendwie durch gutes Storytelling und so weiter. Aber wie ist das strukturiert, dass du dann auch das umsetzen kannst, was du möchtest? Ist es einfach so, weil die Leute auch dann alle Bock haben? Oder weshalb, wenn du jetzt sagst, du gehst zum Engineering-Team, sagen die dann, ja, wir priorisieren jetzt deinen Deutschland-Request über einen Request, sag mal, in Spanien oder in Frankreich?
Naja, generell ist es ja so, dass WhatsApp keine Features hat, die nur in einem Markt stattfinden. Also WhatsApp ist ja, eins der Values ist Simplicity und WhatsApp soll eben zum einen von allen Altersgruppen gleich gut benutzt werden können. Also jemand, der jung ist und das erste Mal ein Handy in der Hand hat, als auch meine Oma soll mir auch eine Sprachnachricht schicken können. Daher kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jemals für irgendwas kämpfen muss im deutschen Markt. Es geht mehr um die Insights zu bringen und gerade wenn wir neue Dinge planen oder drüber nachdenken, eben die deutsche Sicht nochmal reinzubringen, weil natürlich jedes Land denkt anders, jedes Land nutzt WhatsApp auch ein Stück weit anders. Aber es ist eben sehr wichtig, im Vorfeld auch zu verstehen, okay, wir überlegen jetzt, neues Feature zu implementieren. Was ist deine Sicht der Dinge? Wie würde das in Deutschland aufgenommen werden? Klar, gibt's auch Research und so weiter, aber ja, man ist da einfach nochmal näher am User-Signal dran.
Okay, also es ist praktisch eine Input-Rolle für Roadmap, für Partnerships, für alles Mögliche, dass praktisch das bei dir alle so zusammenläuft und in der
Gesamtheit. Genau, und viel kommt auch, also viel kommt, kann entweder proaktiv von mir kommen oder eben umgekehrt, dass ich einen Request bekomme.
Okay. Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr jetzt nicht individuelle Features macht pro Land. Aber kannst du so ein bisschen so einen Einblick geben, was so noch so für interessante Sachen kommen? Ne? Also es gibt ja immer so für mich einen Grund, oder wenn ich mit Amis spreche hier, warum die nicht WhatsApp benutzen, ist die Nummer eins Antwort immer, ja, da gibt's keine Reactions. Ja. Und dann denke ich immer so, okay, krass, dass das halt wirklich der Grund ist. Aber das ist zum Beispiel so ein Thema, da habe ich auch mal irgendwo ein Interview gehört, dass einer der Founder von WhatsApp gesagt hat, nee, Reactions, da halte ich nichts von. Sind solche Sachen, also kann man nicht auf solche Sachen freuen? Was darfst du überhaupt sagen? Ist natürlich auch die
Frage, also ich kann jetzt natürlich kein spezielles Feature nennen hier, aber was sehr wichtig für WhatsApp ist, auch jetzt gerade in den letzten Monaten hat sich da viel getan bei der Business-App, und die ganze Kommunikation mit Unternehmen soll nochmal besser gemacht werden, und da wird viel verändert momentan, und da darf man sich auf jeden Fall was freuen. Das mit den Reactions finde ich auch lustig. Also ich kenne das halt auch so von meinen Freunden, dass sie, also ich habe wirklich vorher nie iMessage benutzt, aber hier dann gab es dann doch mal die ein oder andere Gruppe, und es ist teilweise halt auch anstrengend, man kommt dann man ist mal 2 Stunden nicht am Handy und hat dann 20 Nachrichten, aber es sind alles Reactions. Also man kann sich da halt drüber streiten. Jetzt aus WhatsApp-Sicht kann ich gar nicht viel sagen, das ist so meine persönliche Auffassung, aber ja, also man darf sich bei WhatsApp auf jeden Fall freuen, was die Business-Features betrifft. Da kommt noch einiges.
Da würde ich auf jeden Fall gerne mal drüber sprechen. Nochmal ganz kurz zu diese Reactions-Geschichte. Das ist wirklich ein Riesenfaktor, ne? Also was man gar nicht denkt. Zum Beispiel, wir sind ein Android-Haushalt, meine Frau und ich. Und sie ist ja so due sozusagen fürs nächste Gerät und hat mich wirklich darauf angesprochen und meinte so, ja, kann ich nicht doch wieder auf dem iPhone wechseln, damit ich halt iMessages benutzen kann, weil halt die Backwards-Compatibility sozusagen halt so schwierig ist, ne? Also wenn dann jemand anders eine SMS schickt und das dann liked, dann gibt's ja immer diesen hässlichen Text.
Dann gibt's diese Riesennachricht, also ist auch lustig, grausam. Weil ich mache halt viel, also mein Handy, ich ändere das voll oft auf Deutsch und wieder auf Englisch, weil ich wissen will halt, wie auch die App aussieht. Das ist auch eines der Dinge, man gibt dann manchmal Feedback, wenn es auf Deutsch komisch aussieht. Und dann habe ich mal eine Nachricht geliked in so einer SMS-Gruppe sozusagen. Und dann kam das halt bei einem Android-User mit Sina gefällt, also wirklich auf Deutsch diese und dann diese komplette Nachricht nochmal. Das ist halt, also da fragt man sich, wir leben in 2020 und sowas kommt dann. Aber sowas haben sie noch nicht hinbekommen irgendwie.
Da sollte Google vielleicht ein bisschen Gas geben, um das mal anzupassen, Aber, also vielleicht lass uns mal über die Business-Seite von WhatsApp sprechen, weil das interessiert mich persönlich auch echt besonders, weil ich echt gar keine Ahnung habe, ehrlicherweise. Ich meine, WhatsApp wurde damals ja für viele, viele Milliarden gekauft und irgendwie hat man das Gefühl, das ist immer noch so ein Tool, was einfach umsonst da ist. Und dann fragt man sich, wie wird da überhaupt Geld mit verdienen? Also ich habe noch keine Werbung gesehen in WhatsApp, ich habe noch keine Monetarisierungs-Opportunity jetzt als normaler Konsument aus Konsumentenrichtung gesehen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen so einen Überblick geben, was da eigentlich noch alles ist auf der Business-Seite.
Ja, also die Business-Seite, wir haben ja die WhatsApp-API. Also ich habe vorhin schon die WhatsApp-Business-App angesprochen. Ne? Das ist zum Beispiel eine App, die für Kleinunternehmen zur Verfügung steht, aber die ist natürlich auch kostenlos. Und dann gibt es die WhatsApp-API, die ist eben für mittlere und große Unternehmen. Und da gibt es Paid Messaging und darüber wird eben Umsatz generiert.
Okay, was heißt dann Paid Messaging? Also kann ich dann so Audiences anlegen mit Kontakten, die ich habe, um denen dann... Also wie funktioniert das genau?
Also man darf sich die APIs so vorstellen, man hat quasi die Hauptfunktionalität von WhatsApp und macht die aber für ein Unternehmen in größerem Rahmen verfügbar. Und es gibt halt automatisierte Nachrichten und Responses. Das ist quasi so, du kannst dir vorstellen, ich habe die API, stelle ich als lokale API bereit und kann die aber theoretisch auch in den Workflow in eigene Systeme integrieren. Und Unternehmen, die dann eben diese API nutzen, zahlen dafür.
Okay. Und wer nutzt das so? Also gibt es da deutsche Firmen, die das schon auf einem großen Stil machen?
Ja, also Otto benutzt die API zum Beispiel auch sehr erfolgreich. Die haben die so vor knapp nicht ganz 2 Jahren integriert. Mhm. Und die nutzen den als zusätzlichen Kanal für ihre Kunden, für ihren Kundenservice. Also sprich, du hast eine Anfrage zu deiner Bestellung und so weiter, dann kannst du Otto über WhatsApp kontaktieren. Und was die jetzt zum Beispiel halt rausgefunden haben, was ich super spannend finde, ist, zum einen können sie schneller antworten, aber die User antworten halt auch viel schneller. Weil klar, in eine E-Mail schaue ich halt nicht dauernd rein. Mein WhatsApp habe ich die ganze Zeit bei mir und für den User ist es eben kein Unterschied, ob er jetzt mit einem Freund chattet oder ob Otto halt antwortet auf diesen User-Request. Und das ist spannend. Oder auch Maggi hat jetzt auch das als neuen Kanal entdeckt. Und das ist, finde ich, auch spannend, weil man halt daran sieht. Genau, also so eine traditionelle Marke wie Maggi hat halt WhatsApp so als neue digitale Lösung implementiert. Und da gibt's auch, also für wen das tatsächlich mehr interessiert, wir haben Podcast das Facebook-Update und da ist eine ganze Folge mit Maggi und der API und da kann man zum Beispiel nochmal genau reinhören, wie die das nutzen.
Okay, und du meintest gerade schon, dass auch ist eine für kleine und mittelständische oder kleinere Unternehmen auch Möglichkeiten geben. Ich habe eine kurze Story vorab sozusagen zu dem Thema. Meine Mutter hat einen kleinen Blumenladen, das heißt der besondere Kranz, kann man auch bei Instagram finden. Und was die halt macht, ist, dass sie eben ganz besondere Kränze und Gestecke und allen möglichen Blumenschmuck eben herstellt, alles bei sich hinten in der Werkstatt. Und im Prinzip ist ihre gesamte Markenkommunikation über WhatsApp. Ne? Sie hat alle ihre Kunden irgendwie im Adressbuch hinterlegt und schreibt aber denen im Moment eben noch einzeln regelrecht. Und wenn sie dann neue Produkte im Angebot hat oder zur Weihnachtszeit oder so, dann schreibt sie den Leuten oder schickt ihnen halt einzeln Fotos und sitzt da halt stundenlang und arbeitet an solchen Themen, wo ich, also ehrlicherweise habe ich da noch nie so drüber nachgedacht, jetzt bis zu unserem Gespräch heute. Aber gibt es für so ein Geschäft wie ihres dann eine Lösung, wo sie das irgendwie über einen Desktop machen kann, dass es einfach so ein bisschen schneller geht oder sie irgendwelche Listen anlegen kann, dass sie regelrecht so eine Art Newsletter verschicken kann oder was ist
das? Ja, da genau? Also das ist eigentlich das Paradebeispiel, würde ich sagen, für die Business-App, weil die eben genau für solche Unternehmen da ist. Man hat, zum einen kann man sich ein Business-Profil anlegen, ne? Da kann sie dann ihre E-Mail-Adresse, vielleicht, wenn sie möchte, ihren Instagram-Account verlinken. Also man hat verschiedene Möglichkeiten, Öffnungszeiten zum Beispiel. Und es gibt die Away und die Welcome-Message. Das heißt, wenn sie zum Beispiel einen Kunde das erste Mal kontaktiert, kann sie eine Welcome-Message einstellen, dass die dann das erste Mal was bekommen. Oder auch Away-Message, wenn sie außerhalb der Öffnungszeiten schreiben, dann bekommt man auch eine Nachricht, hey, wir melden uns morgen. Und was da auch cool ist, man kann Kataloge anlegen. Also wenn sie jetzt, du sagst Kränze, sie könnte jetzt ihre Kränze in ihrem Produktkatalog hinterlegen, in ihrem Business-Profil in WhatsApp und dann zum Beispiel in ihrer Welcome-Message einen Shortlink generieren zu dem Produktkatalog. Und dann haben die Kunden direkt alle Preise, Bilder dazu und das ist halt super, um sich nochmal so darzustellen. Andere, was auch cool ist, es wurde im Juli, die QR-Codes, dass du einen QR-Code von deinem Unternehmen generieren kannst und dann kannst du das auf deine Visitenkarte zum Beispiel machen, dann musst du den nur scannen als Kunde und hast direkt einen WhatsApp-Chat offen und kannst mit dem Unternehmen in Kontakt treten und da gibt's so ein paar Dinge oder weil du jetzt auch sagst, sie nimmt viel Zeit in Anspruch, den Kunden zu schreiben.
Ja.
Quick Replies zum Beispiel, ne? Da legst du dir einen Shortcut an mit einem bestimmten Wort, Kranz 1. Dann gibt's eine vorgefertigte Nachricht, wenn du möchtest, mit Bild. Schreibt sie nur, also so / Kranz 1 und die Nachricht geht raus. Also da kann man sehr, sehr viel Zeit sparen. Also da haben wir auch sehr viel positives Feedback schon bekommen. Also zum Beispiel ein Unternehmen, was ich jetzt auch für die User Story interviewt hatte, die beraten die Kunden und was alles Heimwerkermäßige anbelangt, du schickst zum Beispiel ein Bild von deiner Wand oder von deinem Möbelstück und die beraten dich dann richtig, schicken dir Produkte, schicken dir Möglichkeiten, wie du die Wand streichen kannst, verschiedene Farben. Und es ist dann halt schon so ein bisschen, wie wenn ich jetzt mit meiner Freundin schreibe, hey, soll ich mir das Oberteil kaufen? Ne, diese typische Unterhaltung auf WhatsApp. So ist es dann halt auch dieser beratende Charakter eines Unternehmens. Und die haben super tolle Erfolge zu verzeichnen. Und es kommt sehr gut an. Und man schreibt halt viel schneller hin und her, kann sich auch mal eine Sprachnachricht schicken. Genau.
Ja, verstehe. Und wie geht ihr da ran? Also von der Marketingseite frage ich mich immer, wenn meine Mutter davon noch nie gehört hat, dann gibt's wahrscheinlich noch irgendwie 100.000 andere Geschäfte, die noch nicht davon gehört haben. Wird da irgendwas speziell gemacht? Also geht man da, ist das so ein bisschen Klinkenputzen oder sagt man eher so, okay, wir arbeiten jetzt eben mit den Maggis und den Ottos dieser Welt und hoffen, dass die Leute das irgendwie selber mal erfahren? Also wie ist da so die Marketingstrategie?
Ja, also die großen Unternehmen haben natürlich ihre eigenen Ansprechpartner bei Facebook. Für die Kleinen, da ist, wie du sagst, auf jeden Fall noch ein sehr großes Potenzial da, die App bekannter zu machen, weil sie bietet einfach so viele Vorteile für kleinere Unternehmen. Und also für Mexiko hatten wir jetzt zum Beispiel einen Workshop. Da haben, also mein Pendant für Mexiko hat da einen Workshop gegeben für Unternehmen, wie man die App am besten nutzt und Tipps und Tricks und generell auch, ja, wie man mit Kunden kommunizieren kann und was es halt vereinfachen kann, verbessern und die Zeit ersparen ist, die da eben mit drin ist. Aber das ist halt wieder so interessant, weil das liegt dann auch an mir, diese Nachfrage zu sehen und zu merken, okay, wir haben da Potenzial und dann proaktiv auch auf unsere verschiedenen Abteilungen zuzugehen. Und da, also die User Stories war jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir da eben schon mal so eine Story erzählt haben, wie nutzen denn andere Unternehmen in Deutschland die App und was für positive Erfahrungen macht man damit. Aber ja, da haben wir auf jeden Fall noch großes Potenzial.
Ja, cool. Das sind dann ja genauso die Kooperationen, an denen du auch dann arbeitest. Was mich nochmal so ein bisschen interessiert, ist so dieses ganze Thema Arbeitsatmosphäre bei euch auch, ne? Mhm. Also WhatsApp war ja damals ein ganz kleines Team, was gekauft wurde, und du bist ja jetzt auch schon mehrere Jahre dabei und du kennst ja wahrscheinlich auch viele von diesen ursprünglichen Leuten noch, und es ist ja wahrscheinlich auch immer noch ein relativ kleines Team im Vergleich zu, weiß ich, wie viel Mitarbeiter hat Facebook, 40.000 oder noch mehr?
Zehntausende, ja.
Ja, also ist ja Wahnsinn, aber WhatsApp wahrscheinlich ist schon auch immer noch so eine Familie in gewisser Weise, ne?
Es ist tatsächlich, es fühlt sich an wie eine Familie und es ist so ein bisschen noch dieses kleine Unternehmen im großen Unternehmen. Also man hat natürlich diese ganze Facebook-Infrastruktur und ist es vom IT-Helpdesk bis zu, ja, also alles, was man halt im Office hat. Und das ist dann, man hat schon das Gefühl, man arbeitet in einem Riesenunternehmen, Riesenkonzern. Aber man hat wirklich auch, also ich habe Leute kennengelernt, die sind seit Tag 1 bei WhatsApp und die kennen wirklich noch die alten Tage, wie es in Mountain View war, im Startup und komischer, ja, sketchy Place, da irgendwie zu arbeiten, alles ist okay, was ist dieses Produkt? Und dann, ja, sieht man so, es ist schon echt, also es ist total spannend, da die Geschichten zu hören. Und es fühlt sich wirklich an, man kann, also ich kann auch jetzt tatsächlich, ich schreibe eine WhatsApp an jeden WhatsApp-Mitarbeiter, wenn ich möchte. Also, hey, warum ist das so und so? Oder es ist eine sehr offene Kommunikation. Es war bei DM tatsächlich auch so, man durfte viel hinterfragen und so ist es bei WhatsApp auch, also es ist auch gewollt. Und ja, ich bringe halt, wie gesagt, diese deutsche Perspektive nochmal mit. Aber ja, kann
dann. Nutzt du dann auch WhatsApp wahrscheinlich intern zur Kommunikation innerhalb der Firma, oder?
Unter anderem, ja.
Ja, weil ich finde das ganz interessant, bei OMR zum Beispiel, da ist WhatsApp echt so der krasse Team-Kommunikationskanal, ne? Klar, wir haben auch Slack und da wird also über verschiedene Arbeitsbereiche diskutiert, aber dann gibt's halt so die ganze Unternehmenskommunikation, also wenn irgendwelche Ansagen sind, da werden keine E-Mails verschickt, sondern dann gibt's halt eine Sprachnachricht vom Chef, oder dann gibt's halt für jedes Team nochmal eine WhatsApp-Gruppe, wo eben das meiste drüber läuft, ne? Und dann, also da frage ich mich immer so ein bisschen, eigentlich ist es ja fast verrückt, weil man hat seine ganze private Kommunikation da und dann ist auch noch die Berufskommunikation auch noch in der gleichen App. Ja. Da wünsche ich mir manchmal fast, kann man das auch irgendwie trennen oder so, aber ich glaube, da gibt es nicht so richtig.
Also ich habe es tatsächlich relativ, also das heißt streng getrennt, aber ich habe zwei Handy, also ein Geschäftshandy, da habe ich mein WhatsApp Business tatsächlich, um da auch mal zu testen, und da läuft dann meine Kommunikation, und wenn ich dann wirklich mal sage, ich bin jetzt im Urlaub und ich möchte heute mal nicht reinschauen, dann bleibt es weg. Aber ich habe ganz viele Kollegen, auch gerade die seit von Anfang an dabei sind, die sagen, nee, ich bin das so gewohnt, ich habe alles in einem. Für mich ist WhatsApp mein Hauptkommunikationsmittel und das ist auch okay für die. Aber da muss jeder halt selber so seinen Weg finden.
Ja, aber total cool. Auch die Leute kennst du da, die das von Anfang an dabei sind. Das sind ja auch Wahnsinnsgeschichten. Da sind ja viele Menschen super, super reich geworden nach kurzer Zeit. Mit solchen Menschen irgendwie dann zu arbeiten und so deren Perspektive zu sehen, das ist ja wahrscheinlich auch so eine Sache, das ist so richtig Silicon Valley-like, ne? Also, dass man halt mit solchen Menschen irgendwie umgeben ist.
Voll, ja.
Und sag mal, also in meinem Podcast geht's ja viel so um diesen ganzen Unterschied zwischen Deutschland und USA, und du bist ja glücklicherweise einer der Menschen, die beides auch richtig mitbekommen haben, ne? Viele meiner Gäste, die haben eigentlich hier schon studiert, meistens in Stanford, und haben die eigentlich nur hier gearbeitet. Das heißt, denen fehlte eigentlich immer fast so ein bisschen die deutsche Perspektive, aber für dich ist das ja richtig so, du hast beide Welten so richtig mitgemacht, gerade so eine traditionelle deutsche Firma DM. Was sind da für sich so die größten Unterschiede von der Arbeitskultur oder was du so wahrnimmst? Was vermisst du?
Also zum, zum einen nochmal, also bei mir war es ja wirklich so, ich hatte nie so diesen Traum, ich möchte mal im Silicon Valley arbeiten. Ich war halt bei DM und dann hat mir dieser eine Aspekt gefehlt, dass ich gerne nochmal raus möchte und habe dann in San Francisco eben erstmal Fuß gefasst, ohne zu wissen, wo ich genau hin will und bin da eigentlich so glücklicherweise reingestolpert. Und ich finde es halt, also ein Kumpel hat es mal echt gut zusammengefasst, dass wir Deutschen, wir nehmen ja alles sehr genau und wir, also die umgekehrt, die Amis, die sollten manche Dinge manchmal etwas genauer nehmen und ein bisschen more seriously hier, aber dass wir Deutschen aber einfach auch mal mehr chillen müssen, weil ich habe das sehr extrem erlebt in den letzten 3 Jahren, egal was man macht, es wird diese Positivität einfach, die an den Tag gebracht wird, Menschen im Silicon Valley, wenn was schief geht, dann wird daraus gelernt, man baut neue Prozesse auf, man lässt sich davon halt nicht so gleich hindern, wie es in Deutschland wird halt, ja. Also ich finde es auch gut, dass wir Dinge sehr ernst nehmen und das bringt mir tatsächlich auch sehr viel im Arbeitsalltag, dass ich da die deutsche Sicht habe. Aber ja, generell können wir uns alle so von der Positivität auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden.
Und ist das was du glaubst, nur im Valley zu sehen? Ich meine, du hast ja auch schon ein Jahr oder hier studiert auf jeden Fall an der East Coast. Ist das nochmal speziell hier im Valley eine Mentalität? Weil ich sage immer, ich wohne gar nicht in Amerika, ich wohne in San Francisco oder im Silicon Valley und das fühlt sich immer fast eigentlich noch so ein bisschen anders an, weil es halt so international ist, weil die Menschen von überall auf der Welt zusammenkommen. Ist das für dich eine amerikanische Eigenschaft oder ist es eher eine Silicon Valley-Eigenschaft?
Ist lustig, dass du es im Silicon Valley sagst, weil bei mir war es so, ich habe damals, als ich diese Entscheidung gefasst habe, ich möchte jetzt nochmal in die USA, war jeder, was, wieso und wohin? Und dann ist San Francisco, ah ja, okay, cool. Und dann hat sich die Meinung schon komplett geändert. Aber ich habe, dadurch, dass ich in New York studiert habe, eben East Coast, viele Freunde noch in New York und die haben mich mal in Karlsruhe besucht und wir haben sehr viele Baustellen und wir sind da so gefahren und irgendwann habe ich gesagt, es tut mir übrigens voll leid, wir haben hier schon wieder eine Baustelle und die haben mich dann so richtig komisch angeguckt, was jetzt mit mir eigentlich falsch ist, ist doch toll, eure Stadt kümmert sich darum, dass sie besser wird und dann war ich echt so kurz vor den Kopf gestoßen, ja stimmt eigentlich, aber ja, also ich glaube, es ist generell so ein amerikanisches Ding, klar, es gibt dann auch oft diesen Vorurteil, dass viel oberflächlich ist, dass viel vielleicht auch blauäugig ist. Aber da muss ich sagen, das habe ich gar nicht so erfahren jetzt in meiner Zeit hier. Klar, vielleicht liegt es auch daran, dass es hauptsächlich San Francisco ist. Aber ich hatte immer so das Gefühl, dass, weil ich sage immer, wenn mir jemand einen guten Tag wünscht und oft kommt ja in Deutschland das Argument, ja, das ist ja gar nicht so gemeint. Mhm. Aber ist ja im Endeffekt auch egal. Also wenn ich in Deutschland jemanden einen guten Tag wünsche, meine ich das ja auch nicht aus dem tiefsten meiner Seele. Aber es bereitet mir doch trotzdem Freude, wenn es jemand tut.
Ja, und muss ich kurz eine witzige Geschichte erzählen. Am Anfang, als wir hergezogen sind, man geht ja dann in Whole Foods rein und dann fragen die dich an der Kasse ja direkt so, und was sind noch die Pläne irgendwie für heute? Und am Anfang war das so, hey, was ist das für ein creepy Kassierer? Das will ja wissen, was ich heute Nachmittag mache, so unter dem Motto, ne? Dann bei mir einbrechen und man gewöhnt sich da dann total dran und spricht dann auch mit denen und findet das irgendwie total nett, einfach so einen kleinen Schnack zu halten. Und wenn man in Deutschland jetzt in den Supermarkt geht, das ist jedenfalls meine Perspektive, dann findet man das unverschämt, dass sie einen nicht fragen, wie es einem geht. Also dieser Mindshift-Wechsel sozusagen, wie schnell man sich daran gewöhnt, dass ein bisschen mehr Freundlichkeit, ne? Das ist für mich so ein bisschen dieses, auch wenn man irgendwo die Straße entlang geht, man hat irgendwie so Schuhe an, die vielleicht eine andere Farbe haben oder so, ne? Wie nett die Leute einfach einen immer einfach ansprechen. Man guckt sich gegenseitig in die Augen. Also jetzt natürlich zu Corona, auch da sind die Leute so ein bisschen in sich gewandt vielleicht mehr. Aber das ist, finde ich, auch total so ein Ding, was gerade vielleicht in San Francisco besonders auch stark ist. Ne? Dass die Leute einfach so eine offene Freundlichkeit haben. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Fahrstuhl ist da auch nochmal ein gutes Beispiel. Ich finde, wenn du in Deutschland im Fahrstuhl nicht auf dem Boden starrst, ist irgendwas komisch. Und hier ist es genau umgekehrt. Wenn du nichts sagst, während du mit fremden Leuten im Fahrstuhl bist, ist es komplett komisch.
Ja, ist witzig, ne? Wie unterschiedlich das ist. Und ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja auch hier super international, das sind ja nicht nur Amis. Also irgendwie ist das so eine, wahrscheinlich die Menschen, die hierher kommen, die haben halt irgendwie eine andere, so ein, die haben irgendwie so ein Feuer in sich und deswegen, ja, sind sie dann eben offener und brennen und sind vielleicht freundlicher. Was mich noch interessiert, so dieses Silicon Valley Game, ne? Also ich habe das in der letzten Folge angesprochen, ich nenne das Leverage Game, dass man hier ja extrem viele Opportunities hat, dass man neue Jobs finden kann und so nach 3-4 Jahren schauen die Leute sich meistens um und sagen, okay, was ist jetzt die nächste Opportunity für mich? Wo siehst du dich da so ein bisschen als nächsten Schritt? Sagst du, okay, das ist jetzt WhatsApp, da bleibe ich jetzt erstmal, aber das ist total cool? Oder denkt man auch so ein bisschen drüber nach, willst du mal selber was starten? Oder sagst du, nee, also auch wenn es hier alles so freundlich ist, aber mir fehlt dann doch meine Familie, ich will nach Deutschland zurück. Also mich interessiert so ein bisschen deine Perspektive so auf das Leben hier.
Also generell ist natürlich gerade eine sehr komische Zeit, also die falsche Zeit für die Frage, sag ich mal, weil natürlich im Moment alles so auf dem Kopf steht und ich glaube, jeder hat, also zumindest ich, in den letzten Monaten mindestens einmal sein komplettes Leben hinterfragt. Aber klar, also das ist auch eins der Dinge, die hier so unterschiedlich sind. Also als ich nach 3,5 Jahren von der M weg bin, war wirklich, haben mich Leute teilweise, also viele haben es verstanden, aber andere waren noch so, wieso würdest du jemals deinen festen Job jetzt einfach so aufs Spiel setzen? Und mein Argument war dann immer, also auch natürlich ein bisschen so plump daher gesagt, aber ja, wenn ich jetzt nach der Uni nicht bei der M wäre, wäre ich jetzt auch nicht auf der Straße. Also wenn man an sich glaubt, findet man ja immer was. Aber hier ist es genau umgekehrt, hier ist es eher so, was, du bist schon seit 3 Jahren in diesem Unternehmen, wann kommt der nächste Schritt? Also genauso wie du sagst. Und ich habe für mich da jetzt, ja, wie gesagt, Corona ist gerade alles etwas wild, fühle mich sehr wohl noch bei WhatsApp, habe immer noch auch das Gefühl, da sind noch viele Möglichkeiten offen, vielleicht auch innerhalb des Unternehmens, bei Facebook, wer weiß, kann mir momentan nicht vorstellen, wegzugehen, aber ja, also ich bin tatsächlich auch noch sehr eng in Deutschland vernetzt, ne, mit meinen Freunden und mit meiner Familie und auch beruflich habe ich da einfach noch sehr viel mit meinen ehemaligen Kolleginnen zu tun und Kollegen und wer weiß, also man weiß ja nie, wie du auch schon.
Ja. Das ist natürlich auch ganz cool jetzt durch Work from Home und so, da habt ihr wahrscheinlich auch Flexibilität, dass ihr dann auch eben, oder dass du dann vielleicht auch einfach mal 1, 2, 3 Monate von Deutschland arbeiten kannst, theoretisch, und das so ein bisschen hin und her switcht, ne?
Ja, also da ändern sich jetzt die Regelungen auch ständig, aber ich war tatsächlich jetzt im Sommer, für 6 Wochen habe ich von Deutschland aus gearbeitet und das war auch echt, ja, war schön, weil es einfach so eine ungewisse Zeit ist. Da habe ich natürlich auch Glück, dass ich durch die Staatsbürgerschaft nach Deutschland fliegen durfte und wieder hier einreisen und so weiter. Da gab es viel Kommunikation. Ich bin in einer Facebook-Gruppe, die Bay Area, San Francisco Bay Area Germans, ne, und da gab es sehr viel, oder gibt es immer noch sehr viel Ungewissheit, und da habe ich Glück gehabt und das habe ich auch sehr genossen, da ein paar, das ist eigentlich die längste Zeit, seitdem ich hier wohne, mal wieder mit der Familie und mit deutschen Freunden an einem Stück zu verbringen.
Ja, das habe ich gemacht, als wir unseren Nachwuchs bekommen haben, da waren wir dann auch 6 Wochen in Deutschland, das war auch eine sehr, sehr schöne Phase, aber ich finde es auch immer schön, wieder zurück zu sein in San Francisco. Ja, Sina, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Ich finde das total spannend, was ihr da alles macht bei WhatsApp, gerade auf den deutschen Markt, der Blick. Ich werde auf jeden Fall mit meiner Mutter sprechen die nächsten Tage, um mir das alles mal einzurichten, um mir ein paar Stunden Produktivität sozusagen zu schenken.
Ja.
Der besondere Kranz, wer sich das mal angucken möchte, die verschickt auch gerne ihre Sachen. Ja, vielen, vielen Dank.
Gerne, sehr gern, vielen Dank.
Mach's gut, bis dann, ciao.
Tschüss.
Das war es mit der Folge mit Sina Schanz. Mein Name ist übrigens Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Diesen Podcast hier, das OMR Silicon Valley Update, gibt es alle 2 Wochen neu, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss wie immer noch ein kurzes Dankeschön an mein Team, Audio und Produktion von Lukas Wenzke, Grafik und Design von Mats Brinkhaus und Editorial Support von Lisa Schmidt. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.